Ach ja, wie wurde es immer so schön lamentiert von meinen Großeltern?
Ah ja, gegen das Alter gibt's keine Pille.
Jetzt vielleicht schon. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, wir haben sehr viel über optimistische medizinische mögliche Durchbrüche gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Aber hier bin ich sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Aber die Menschen, die einfach hoffen, dass sie irgendwie dem Alter ein Schnippchen schlagen können, die nehmen jetzt eine neue Wunderpille. Also das, was jetzt Ozempic für das Körperfett ist, ist diese Pille das für die Gebrechen des Alters?
Ja, Moment. Wir reden nicht über die Gebrechen des Alters. Wir reden über das Altern. Wir reden über die Lebenserwartung. Was nicht dasselbe ist.
Das stimmt. Sag mal so, das Leben ist irgendwann zu Ende, weil im Körper ja Verfallserscheinungen, weil der Verfall dem Körper so sehr zusetzt, dass er dann das Haltbarkeitsdatum irgendwann überschritten hat. Dagegen muss man ja was machen. Also es kann ja nicht einfach einer das Geburtsdatum verstellen per Medizin.
Naja, aber es scheint ja auch, Moment, aber es scheint ja auch so zu sein, also wir sterben irgendwann an Krankheiten, ja. Und wenn uns diese Krankheiten nicht betreffen, dann werden wir einfach immer älter. Und dann scheint es eine natürliche ganze Obergrenze zu geben, weil, also 100-Jährige kennt man jetzt ja, hat man schon im eigenen Bekanntenkreis, ja. 110-Jährige werden dann seltener, 120 gibt's noch, aber ich glaube, bin ich sicher, aber ich glaube, es hat nie einen 130-Jährigen gegeben.
Hast du jemals einen 110-Jährigen kennengelernt?
Nein.
Nein.
Aber 100-Jährige kenne ich.
Ja, ich auch. Aber ich würde schon sagen, alleine 105 kenne ich noch persönlich nicht. Also das ist so, solche Alterszahlen kenne ich nur aus dem Guinness-Buch.
Das stimmt, aber ich kenne schon 101. Ja. Aber das ist von 105 noch 4 Jahre weg. Aber das kann ja passieren.
Ja, meine Freundin, die 101 geworden ist, wird jetzt nicht mehr 102. Ja, also insofern, es wird dann extrem seltener.
Aber was ich sagen will, ist, dass ja gar nicht ganz klar ist, was Altern ist. Also ist Altern eben irgendwann die immer stärker werdende Anfälligkeit für Krankheiten, die uns dann hinwegraffen? Also in der Regel Herz-Kreislauf-Krankheiten? Oder ist Alter möglicherweise irgendwie ein Prozess, der dann auch wirklich dazu führt, dass wir irgendwann sterben ohne Krankheit, dass also wirklich Ressourcen aufgebraucht sind, dass Teilungen nicht mehr stattfinden, dass also diese berühmte Zündschnur in den Genen abgebrannt ist. Das ist in der letzten Konsequenz nicht ganz klar.
Das stimmt. Und wir haben schon mal eine Folge gemacht, sehr früh, glaube ich, in unserer Podcast-Zusammenarbeit über Leute, die zum Beispiel auch vor allem sehr lebendig im Alter sein wollen, die sich dann auch einfach mal einen Hormoncocktail spritzen lassen und sich wieder jung fühlen, was nicht unbedingt ihr Leben verlängert, aber ihre Lebensqualität im hohen Alter deutlich verbessert und so. Jetzt also gibt es ein Mittel, Rapamycin, klingt ein bisschen wie der Name eines Gurus oder so, wo eben eine gewisse Gruppe Leute, die einfach nicht sterben wollen, behaupten, das wäre etwas, womit man möglicherweise sein Leben verlängert. Erzähl uns ein bisschen was über das Medikament.
Ja, das ist wirklich interessant, weil das wirklich das heißeste Eisen im Feuer dieser Unsterblichkeitsdebatte, unsterblich nicht, aber dieser lang leben wollen Debatte ist. Mhm. Rapamycin klingt übrigens tatsächlich wie nach einem Guru, ist es aber nicht. Der Name leitet sich ab, man hat diesen Stoff gefunden. Das ist ein Stoffwechselprodukt von Bakterien, die man auf den Osterinseln gefunden hat. Und die Osterinseln heißen eben in ihrer Rückübersetzung Rapa Nui. Und da kommt eben der Name Rapa her und Mycin heißt Pilz. Und das wiederum ist ein uraltes Missverständnis, weil man hat früher ursprünglich geglaubt, dass Antibiotika einige zumindest von Pilzen gebildet werden, nicht von Bakterien. Das ist einfach ein geschichtlicher Begriff. Aber es gibt heute eben ganz viele Antibiotika, Erythromycin und andere. Und insofern ist Rapamycin der zusammengesetzte Begriff von Osterinsel und dieser Art von Antibiotika.
Und weil auf den Osterinseln diese großen Steingesichter sind und die sehr alt sind, hofft man, dass der Grund, warum diese Steingesichter so alt geworden sind, dieses Rapamycin ist.
Es ist viel absurder als deine
Noch absurder.
Ja, ich finde es jedenfalls viel absurder. Mhm. Zunächst mal ist bei Rapamycin bemerkenswert, dass das ein uraltes Medikament ist. Also uralt will ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls ein altes, überhaupt nicht neu.
Ja.
Und es wird ganz regulär.
Ist es ein Generikum?
Moment, ich habe das nachgeguckt und es gab 10, 20 verschiedene Medikamente dieses Wirkstoffs in meiner Liste. Ich habe aber nicht darauf geachtet, ob es von verschiedenen Firmen kommt. Vermutlich ist es tatsächlich ein Generikum.
Also Generikum übrigens, das was man ja nicht wissen muss oder wissen können muss, wenn ein Patent für ein Medikament ausgelaufen ist und es also theoretisch jeder mit einem natürlich vernünftigen Labor, wo die Qualitätsprüfung stimmt und so, herstellen kann, ohne sozusagen dafür Gebühren zu bezahlen, Lizenzgebühren zu bezahlen oder Oft sagen die Firmen ja auch, nee, nee, das stellen dann nur wir hin. Wenn quasi jeder theoretisch das herstellen kann, dann spricht man von einem Generikum. Und das ist dann der Moment, wo die Medikamente eigentlich immer viel, viel billiger werden.
Genau. Was dagegen spricht, ist allerdings die Tatsache, ich habe den Preis nachgeguckt, 30 Stück, 30 Tabletten kosten 157 Euro. Das klingt jetzt noch nicht nach einem Generikum. Es klingt dann eher, wenn nach einem Generikum, nach einem, was nach wie vor sehr komplex herzustellen ist. Kann sein. Weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass dieses Medikament schon länger eingesetzt wird als Immunsuppressivum, nämlich nach Organtransplantationen. Da hat man ja das Problem, dass man mit dem Organ, mit dem fremden Organ einfach Gewebe im Körper hat, was das Immunsystem bekämpfen muss, qua seines Auftrags, so wie es Bakterien, Viren, andere Dinge bekämpft. Und dann wird ein Organ regulär eigentlich abgestoßen. Also man kann nicht einfach ein Herz transplantieren. Das muss man dann beschützen vor dem fremden, für das Herz fremden Immunsystem. Und das tut man eben mit solchen Medikamenten wie eben Rapamycin. Das ist genau dieses Medikament, über das wir reden. Das ist genau dieses Medikament, bei dem man jetzt eben tatsächlich glaubt, es könnte gegen das Altern helfen oder das Altern aufhalten.
Ich habe übrigens auch mal parallel so ein bisschen gegoogelt. Ich habe dir aber trotzdem auch zugehört, nicht, dass du denkst, das eine schließt das andere aus. Und es gibt noch einen anderen Namen für das Medikament, Sirolimus, interessanterweise.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das mit Osterinseln irgendwie zu tun hat. Aber das wird von so vielen Leuten überall auf der Welt hergestellt, also in Deutschland, in China verschiedene Hersteller, in den Vereinigten Staaten und so weiter und so fort, dass ich fast vermute, es ist ein Generikum. Möglicherweise lässt sich damit ja einfach entweder gut Geld machen oder bis jetzt ist es nicht so eine große Nachfrage, dass die Stückzahl so groß ist, dass der Preis runtergegangen ist.
Was ja bei Immunsuppressiva nach Organtransplantation eben auch der Fall ist.
Ja.
Weil so millionenfach werden ja nicht Organe transplantiert. Ja. Also die Zahl ist nicht klein, aber sie ist eben auch nicht groß. Und das Interessante ist eben, dass man, und das meine ich jetzt mit absurd, noch absurder als die berühmten Köpfe der Osterinsel, das Absurde ist, dass man zunächst mal festgestellt hat, dass Rapamycin die Lebensdauer von Hefe steigert. Mhm. Das wäre jetzt eine Sache, die mich jetzt nicht sofort vertrauensvoll zu dem Medikament greifen lässt. Zumal ich eigentlich früher gedacht habe, dass Hefe sowieso unsterblich wäre, zumindest potenziell. Aber irgendwas scheint es mit der Hefe zu machen, sodass die Hefe dann irgendwie stabiler und länger und weiß ich nicht, oder glücklicher alt wird.
Also unsterblich ist Hefe nicht. Ich glaube, selbst ein Sauerteig ist nicht unsterblich. Muss man auch füttern und so. Also
Moment, aber damit ist er ja unsterblich. Also die Sauerteige, über die wir früher gesprochen haben, der hieß Hermann. Also das war so ein Geschenk, was du bekommen hast.
Ja, ich erinnere mich.
Früher als Schüler, das war eigentlich ganz schrecklich, weil einerseits wolltest du kein Sauerteigbrot backen und andererseits konntest du Hermann jetzt auch nicht eingehen lassen, weil die charmante junge Dame, die ihn dir geschenkt hat, sich dann nach seinem Wohlergehen erkundigt hat und Hermann fraß halt einfach. Mhm. Aber der lebte, glaube ich, wenn man ihn gut behandelte, glücklich in alle Ewigkeit oder so. Also jedenfalls, Rapamycin solle die Überlebensfähigkeit von Hefe verstärkt haben. Das ist jetzt weniger eindrucksvoll, aber von Würmern auch und von Fliegen auch und von Mäusen auch. Und jetzt wird's dann doch spannender. Von Büschelaffen kannte ich nicht, musste ich mir auch übersetzen, weil ich den englischen Begriff gar nicht kannte. Aber jedenfalls eine bestimmte Affenart. Und die sind uns ja jetzt schon doch relativ nahe verwandt. Und die haben angeblich eine um 10% höhere Überlebensrate durch dieses Rapamycin.
Aha, Büschelaffen. Marmosets, Büschelaffen. Jetzt aber die Frage, 10%. Wie lange leben die normalerweise?
Ich habe keine Ahnung, aber weißt das du? Ist trotzdem egal. 10% ist eine erstaunlich hohe Zahl.
Naja, natürlich.
Und bei Mäusen soll die Zahl, es gibt da viele verschiedene Studien, aber bei Mäusen soll die Zahl 12% betragen haben. Ich habe einige Veröffentlichungen zu Rapamycin gesehen und wirklich in Journalen, die einen sehr guten Namen haben oder auch beim Max-Planck-Institut in hausinternen Veröffentlichungen. Das scheint etwas zu machen.
Ich möchte ja gerne dran glauben. Lass mich trotzdem kurz Advocatus Diaboli spielen, weil wir haben auch schon einmal in einer längst vergangenen Folge darüber gesprochen, dass in den 70ern, glaube ich, in den USA, der eine Stoff aus der Rinde des Sassafrasbaumes gewonnen wurde, der dem Rootbier, was in Amerika sehr beliebt ist, seinen Geschmack gibt, verboten wurde, weil man eindeutig nachgewiesen hat, in Versuchen mit Ratten, dass das hochkrebserregend war. Und dann hat man, glaube ich, in den 90er oder 2000er, also viel, viel später, nachdem längst irgendwie dieser Geschmacksstoff nur noch synthetisch zugesetzt werden durfte, hat man festgestellt, dass aber, weil Ratten eben nicht genau den gleichen Stoffwechsel haben wie wir Menschen und ein Enzym haben oder nicht haben, im menschlichen Körper wird es aber gar nicht zu irgendwas karzinogenem verstoffwechselt, ja. Und sagen wir mal so, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Büschelaffen und die Ratten und die Hefe profitieren, aber wir Menschen dann eben vielleicht am Ende nicht.
Moment, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, natürlich nicht.
Zumal die Nebeneffekte jetzt unter anderem zum Beispiel Knochennekrose sein können, Melanome, diverse Karzinome und so weiter. Das ist ja auch nicht schön.
Also nein, das ist in der Tat unschön. Ja. Ich habe gelesen von erhöhten Cholesterinspiegeln und von Übelkeit. Das ist auch nicht schön. Nur wenn jetzt so ein Medikament in den Ring geworfen wird, ja, dann gibt es ja sozusagen zwei Gedankengänge dabei. Das erste ist, man würde jetzt gerne mal gucken, gibt es denn Studien, die tatsächlich zu zeigen scheinen, dass sich was verändert? Und wie plausibel sind die? Ja. Und dann ist die zweite Überlegung, wie soll das denn funktionieren? Also ich fühle mich sehr viel besser, wenn ich ein Medikament habe, bei dem ich im Ansatz zumindest verstehe, warum es meinen Blutdruck senkt oder warum es dieses oder jenes tut, als dass ich einfach etwas nehme, von dem man sagt, es passiert so, wir haben es beobachtet. Klar. So. Und hier ist es so, bei Ratten, dass man beobachtet hat, das Ziel von Rapamycin ist, also Tor heißt das, das ist also der Baustein, wo das angreift. Und dieser Baustein Tor macht mehrere Faktoren. Tor ist übrigens, das ist schon sehr lustig, das ist so ein selbsterklärender Effekt. Es heißt Tor und jetzt denkst du, ah ja, dann wissen sie ja, wo das angreift. Das Ding heißt, Tor übersetzt heißt einfach nur Target of Rapamycin. Das heißt also, da ist ein Rezeptor, der auf dieses Rapamycin reagiert und offensichtlich weiß man nicht, ob der noch auf was anderes reagiert. Und deswegen benennt man ihn dann nach dem Wirkstoff, der da angreift, wie auch immer. Aber was dann passiert, und jetzt wird es tatsächlich interessant, es verändert drei Dinge. Es verändert das Immunsystem. Das soll es ja auch, weil es ja zum Beispiel das Immunsystem klein halten soll nach Organtransplantation. Also es greift ins Immunsystem an, das ist wenig überraschend. Es befördert die sogenannte Autophagie. Autophagie heißt einfach, dass gefährliche Teile gefressen werden im Körper. Mhm. Autophagie. Das heißt, das ist sozusagen eine Art Reinigung auf zellulärer Ebene. Die Zelle macht sich dadurch ständig sauber. Sie muss sich von Stoffwechselprodukten befreien, von Abfällen befreien. Und das wird anscheinend dadurch befördert. Und das vielleicht am entscheidendsten Seiende ist, also wenn du diesen Tor-Rezeptor blockierst, was Rapamycin tut, dass das dann Entzündungen reduziert. Und Entzündungen sind ein Problem, und zwar ein Problem, was wohl auch mit Altern zu tun hat. Also Entzündungen, das ist nicht nur die für uns spürbare Entzündung irgendwie, wenn wir so einen Fuß verknackst haben oder Achillessehne tut weh oder so. Und auch schon gar nicht nur bakterielle Dinge, sondern Entzündungen können auch leicht chronische Dinge sein, die also Jahrzehnte im Körper ablaufen. Und die wiederum sind ein Problem. Und wenn tatsächlich dieses Rapamycin grundsätzlich Entzündungen nicht ausschaltet, aber hemmt, dann könnte das der entscheidende Faktor sein. Und das ist zumindest eine plausible Erklärung. Das heißt nicht, dass sie funktioniert. Aber es wäre ein Weg, auf dem man erklären und verstehen könnte, warum tatsächlich Leute älter werden, wenn sie das Medikament nehmen.
Umgekehrt ist es natürlich so, also ich erinnere mich an solche Dinge wie Leute, die dann in höherem Alter, weil sie sich besser fühlen wollen, Testosteron nehmen, erhöhen dann zum Beispiel ja auch ihr Risiko für bestimmte Krebsarten und so weiter und so fort. Und hier scheint es mir jetzt so sein, ich habe ja auch schon einige von den unangenehmen Nebenwirkungen,
die ich nicht gefunden habe, also Melanoma oder so.
Ja, gibt es Wikipedia-Artikel unter Sirolimus und 3-20% immerhin. Also 20% bestimmte Nebenwirkungen ist schon hart. Und ich wollte nur sagen, etwas, was das Immunsystem unterdrückt, kann man sich ja vorstellen, dass an bestimmten Stellen man dem Körper was Gutes tut, an anderen Stellen dann eben vielleicht nicht.
Moment, ja, ja, klar. Mit dem Immunsystem, natürlich weiß ich, was du meinst. Genau, das Immunsystem zu unterdrücken wäre hochriskant, weil dann hast du zwar keine Autoimmunerkrankungen mehr, also im Sinne von, es gibt ja viele Erkrankungen, wo der Körper gegen eigenes Körpergewebe vorgeht. Ja. Also nicht nur bei Transplantationen.
Heuschnupfen sondern, zum Beispiel, Allergien. Das ist ja auch eine Autoimmunreaktion, ne?
Nee, Allergie ist ja eine Reaktion auf einen Stoff von außen. Das ist keine Autoimmunreaktion, sondern es ist eine überschießende Reaktion auf ein Allergen.
Eine überschießende Situation.
Eine überschießende Reaktion, ja genau. Autoimmun würde jetzt heißen, dass zum Beispiel der Körper aus Gründen, die wir nicht verstehen, die Nervenscheiden, die Isolierung von dicken Nerven angreift, wie bei der multiplen Sklerose. Ja. Wir wissen nicht, warum er es tut, aber er tut es.
Aber er erkennt etwas falsch als
ja, genau. Er hält etwas für bedrohlich, was in Wirklichkeit lebenswichtiger Teil des Körpers ist. Wenn jetzt das Immunsystem grundsätzlich geschwächt ist, dann stehst du ja einer Infektion völlig hilflos gegenüber. Das geht natürlich nicht. Es ist auch so, dass, also bevor jetzt irgendjemand sich Rapamycin da irgendwo in der Apotheke besorgt.
Wir wollen es nicht empfehlen, aber wenn ihr es macht, schreibt uns, was dabei rauskommt. Wir sind neugierig.
Wenn ihr noch schreiben könnt.
Ja, natürlich. Genau.
Die Dosierungen sind völlig andere. Also die Dosierung, die diese Leute, das sind ja auch Ärzte, das sind ja auch Studien, wohl gemerkt. Ne? Also das sind jetzt nicht irgendwelche Freaks, die jetzt irgendein Wunderkraut nehmen, um 100 Jahre alt zu werden. Das ist schon eine seriöse Annahme zunächst einmal. Und die Dosierungen, die man da nimmt, sind sehr viel geringer, als man sie nimmt, wenn man nach einer Organtransplantation das Immunsystem eben wirklich klein hält. Also man verändert das Immunsystem, man stellt es nicht aus, sondern man verändert es. Also erstmal gibt es lustige Erfahrungsberichte. Also das Zahnfleisch wird gesünder, hat der Zahnarzt von einem Patient gesagt, oder die verlieren an Gewicht, oder graue Haare werden wieder braun oder solche Dinge. Das sind aber sehr anekdotische Schilderungen und da kommt der Placebo-Effekt natürlich auch voll zum Tragen. Also ich nehme jetzt etwas, von dem ich weiß, dass es mich 100 Jahre alt werden lässt. Naja, es ist ja auch eigentlich, ich meine, das ist ja ein logischer Fehler, ehrlich gesagt, wenn du Leuten dieses Medikament gibst, in der Hoffnung, den Alterungsprozess aufzuhalten, dann wäre ja sozusagen der Erfolg, dass die gar nichts merken. Die Aussage ist ja nicht, dass sie jünger werden. Die Aussage ist ja, dass sie nicht älter werden. Also wenn ich jetzt altersbereinigt Knie habe, dann wäre sozusagen der Erfolg von diesem Medikament gewesen, dass ich nie Knie bekommen hätte. Aber da hätte ich ja nichts gemerkt, weil ich hatte vorher kein Knie. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, die entscheidende Frage ist, hast du es schon bei dir zu Hause liegen und wirst du es ausprobieren?
A, nein, B, nein. Und das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, es gibt Studien und diese Studien deuten an, dass einige davon profitieren und andere nicht. Das ist irritierend. Also, weil, warum die einen ja und die anderen nicht? Und gehöre ich zu den Ja oder zu den Nein? Und wenn ich zu den Nein-Leuten gehöre, dann ist die Kosten-Nutzen-Rechnung eine sehr unangenehme. Dann habe ich nämlich nur Kosten und keinen Nutzen. Ich würde gerne erstmal wissen, wer profitiert und warum. Wodurch unterscheiden die sich? Darüber hinaus, die Versuche sind viel zu kurz bisher. Das sind ja immer nur wenige Monate oder gar Wochen. Und da ist ja eigentlich nicht zu erwarten, dass du einen Alterungsprozess beobachtest und schon gar nicht, dass du einen Alterungsprozess beobachtest, der nicht mehr stattfindet.
Ja.
Und das Dritte, was ich logisch problematisch finde, ist, wenn das etwas ist, was in den Alterungsprozess eingreift und mich günstigstenfalls dann eben 120 Jahre alt werden lässt, in einem guten Zustand wohlgemerkt. Das kann ja sein, theoretisch. Dann ist doch die Frage, wann beginnt eigentlich der Alterungsprozess? Oder anders gefragt, ab wann muss ich das Zeug denn nehmen? Das sollte ich ja nicht mit 80 tun. Und vielleicht ist 60 ja auch viel zu spät. In der Pubertät oder bei der Einschulung?
Naja, sagen wir mal so, aber nach dem, was ich jetzt gelesen habe, ist es so, dass gerade ältere Semester davon mehr profitieren.
Ja, weil sie in das Alter kommen, in dem man das sehen könnte. Aber es könnte es könnte doch sein, dass du eigentlich, wenn Altern ein Prozess ist, der vermutlich ja einfach mit 20 anfängt oder mit 30 oder mit 15, dass du dann günstigstenfalls ab diesem Alter dieses Medikament nimmst. Dann wird das Fragezeichen natürlich immer, immer größer, weil über Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte in einen gesunden Körper einzugreifen, in der Hoffnung, dass dieser Körper dann am Ende 20 Jahre älter wird. Ne? 10% mehr könnte ja sein. Ja, 20 Jahre ist dann ein bisschen doch viel gegriffen, also sagen wir 10. Aber immerhin, das ist natürlich dann schon ein tiefer Eingriff, ein riskanter Eingriff. Und was gegen das Medikament spricht, ist, es gibt eine Alternative, die ganz ähnliche Effekte hat auf den Stoffwechsel wie Rapamycin. Und das nennt man Fasten. Also wirklich, wirklich konsequent fasten. Also wirklich wenig essen.
Mann, ich dachte, du sagst mir jetzt was Schönes wie Spanferkel oder, oder keine Ahnung, Sex oder Speiseeis. Aber du kommst mir mit Fasten?
Moment, ich habe das verwechselt. Nein, nein, dieselben Effekte wie Rapamycin haben auch Vanilleeis, Schokonuss und Danke. Spanferkel, aber nur mit Haut und nur knusprig.
Gut, wird jetzt
langsam besser. Moment, aber ich finde das wirklich interessant und ich glaube, es gibt bei Adipositas, also bei Dicksein, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem und chronischen Entzündungen. Diese Entzündungen sind ein Schlüsselbegriff und wir verstehen es aber noch nicht. Aber chronische Entzündungen sind ein Schlüsselbegriff auch in Richtung Altwerden. Und chronische Entzündungen kann man durch Fasten wahrscheinlich reduzieren und eben auch durch Rapamycin. Du kannst dir aussuchen, was dir lieber ist. Ich sehe es dir doch schon an, was dir lieber ist.
Ich glaube, viel Schlaf soll auch extrem gut sein. Viel Schlaf und viel mit Freunden unternehmen.
Ja, ja, und Speiseeis, Vanille und Schokonuss.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.